Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in diesem Podcast Smart Performance. Ich bin Lisa, ich bin Expertin für Smart Performance, für Work Management Tools und Host hier im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. In dieser Folge sprechen wir über die Kosten, keine Entscheidungen zu treffen und über das Nichthandeln im Business. Wir sprechen darüber, warum denn das so teuer ist, und außerdem wirst du erfahren, warum das einfach biologisch gesehen in uns drinnen ist und was uns konkret davon abhält. Außerdem sprechen wir darüber, wie es dann in der nächsten Podcast-Folge weitergeht, wie du das nämlich berechnen kannst, und es gibt einen kleinen Ausblick dazu, was du dann konkret mit diesen Informationen tun kannst. Wir starten jetzt erstmal in diese Podcast-Folge und ich freue mich sehr und wünsche dir ganz viel Spaß dabei. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit den Folgen, die aus zu hohen Kosten des Nichthandelns im Business entstehen. Denn es ist recht spannend, wir betrachten sehr oft, was uns eine Investition möglicherweise kostet, und stellen das damit gegenüber, was uns eine zukünftige Investition im Business-Kontext bringt, vergessen aber oft, die andere Seite zu betrachten, denn nämlich die Seite, wenn wir etwas nicht tun, was uns das am Ende kostet. Und ich habe hier eine kleine Geschichte für dich, und zwar aus dem privaten Kontext, aus meinen vergangenen Wochen. Und es ist tatsächlich fast eine kleine Beichte, denn die letzten Wochen habe ich wie wild damit verbracht, unsere Wohnung auszumisten, unsere Wohnung umzustrukturieren, aufzuräumen und mich echt von unnützem Zeug zu trennen und uns und dadurch unseren Haushalt zu vereinfachen. Das war tatsächlich längst überfällig, und ich habe unter anderem auch endlich unsere Küche neu strukturiert. Wir hatten da nämlich diese Gewürzschublade, und vielleicht kennst du das, aber unsere Gewürzschublade hatte ca. 100 unterschiedliche Behältnisse und Gläser an Gewürzen, dann diese, ja, so wie man die halt kaufen kann in diesen Säckchen, die dann irgendwie mit Klammern zugeklammert sind, damit das nicht alles wieder rauskommt, wenn man die schon mal verwendet hat. Und das Ganze hatte einfach null System, war bis oben hin voll und hatte null System. Das Problem: beim Kochen habe ich eigentlich täglich, jeden Tag mindestens einmal, in dieser Gewürzschublade nach irgendetwas gesucht. Und das hat dann auch dazu geführt, dass nicht nur ich, sondern wir generell dann oft etwas nicht gefunden haben. Und wir haben das dann oft mehrmals gekauft. Also ich habe, wie ich diese Gewürzschublade aufgeräumt habe, ungefähr 5-mal eine Packung Kümmel gefunden. Okay, wer braucht 5 Packungen Kümmel? I don't know, ich nicht. Und das war also zum einen nicht nur die Kosten dafür, dass wir sicher Dinge sehr sinnlos doppelt gekauft haben, sondern vor allem dieser tägliche Ärger, den ich hatte über diese blöde Gewürzschublade. Denn zum einen, ich habe etwas nicht gefunden, zum anderen, dann kommt wieder irgendein Inhalt aus irgendeiner Packung, weil das einfach nicht richtig zu ist, alles ist voll und so weiter und so fort. Und ehrlich gesagt hat mich einfach schon der Anblick jeden Tag genervt und gestresst. Und trotzdem, ich habe es nicht verändert. Diesen Zustand hatten wir nicht Wochen, sondern Jahre. Und nicht wegen der Kosten, weil ich mir jetzt nicht einmalig irgendwie ein gutes System an Gewürzgläsern und eine Etikettiermaschine leisten wollte oder die 2 Stunden Investition, die ich mal irgendwo am Wochenende tätige. Nein, es war einfach dieser kleine, nervige, aber aushaltbare Ärger. Und vielleicht kennst du das. Es ist gerade noch aushaltbar, und das ist das größte Problem, das wir oft haben. Denn das hat mich wirklich lange, wirklich, wirklich lange davon abgehalten, dieses Chaos in dieser Gewürzschublade zu verändern. Obwohl es mich echt jeden Tag genervt hat. Mental, aber eben auch in meinem Prozess des Kochens gestört hat, mich dadurch sicher auch nicht unbedingt schneller gemacht hat, wenn dann wieder alles verteilt irgendwo rumgelegen ist und ich das erstmal aufräumen musste. Und das ist genau das Problem. Denn es war einfach dieses, okay, es ist aushaltbar. Und ich habe dann mal überlegt, was hat mich dieses Chaos eigentlich gekostet? Also nicht die Investition oder im Verhältnis die Investition von den 30 Euro, sondern was hat es mich tatsächlich gekostet, es jahrelang einfach nicht in Angriff zu nehmen, nicht anzupacken? Und hier sind wir genau bei dem Problem und beim Thema dieser Podcast-Folge. Die sogenannten Costs of Inaction oder auch zu Deutsch Kosten des Nichthandelns. Ich dachte mir, das ist eigentlich ein richtig gutes Thema, weil wir so oft damit konfrontiert sind, sowohl im Privatkontext als auch im Business-Kontext. Und da wird es uns oft schneller mal bewusst, dass damit echte Kosten verbunden sind. Und dennoch schauen wir das so oft nicht hin. Lass uns aber erstmal schauen, was meine ich denn überhaupt damit? Also, im Business sind wir es gewöhnt, dass wir auf den Return on Investment, also kurz den ROI, blicken und schauen, gerade wenn wir höhere Beträge investieren möchten, zum Beispiel in eine Weiterbildung oder in eine neue Tool-Lizenz, dann schauen wir uns sehr oft an, was bringt mir denn diese Investition? Also was habe ich davon? Was kommt am Ende dabei rum? Ein Beispiel könnte sein, du gibst Geld für Marketing aus und am Ende soll sich die Investition gelohnt haben, weil zum Beispiel deine Aufträge mehr werden. Oder du machst eine Weiterbildung, um deine Expertise zu vertiefen in einem Thema und kannst danach deinen Stundensatz zum Beispiel erhöhen. Doch viel zu selten stellen wir uns die Frage, was kostet uns denn das Nichthandeln? Und das ist das sogenannte COI, also diese Cost of Inaction. Und das, im Endeffekt drehst du die Frage einfach um. Also nicht, was gewinne ich, wenn ich handle, so wie beim Return on Investment, sondern was verliere ich, wenn ich etwas nicht tue? Eigentlich klingt das verdammt simpel. Es ist eigentlich auch simpel und trotzdem, wenn man genauer hinblickt, oft gar nicht so einfach. Warum nicht? Weil die Kosten, die dadurch entstehen, dass wir etwas nicht tun, sehr oft unsichtbar sind. Und ein konkretes Beispiel: Niemand am Monatsende schickt mir eine Rechnung und sagt, hey Lisa, hiermit stelle ich dir 8 Stunden Zeitverlust in Rechnung, weil du so viel Chaos in deinen Prozessen hattest, 3 verpasste Chancen, weil du mental überlastet warst und es nicht gecheckt hast, dass da irgendwie tolle Business Opportunities sind und 200 Euro haben sich in Luft aufgelöst wegen deinem Tool-Chaos. Diese Rechnung kommt nicht. Und genau deshalb ignorieren wir sie, weil was nicht offensichtlich ist, ist oft nicht da. Lass uns das jetzt konkret in den Business-Kontext setzen. Stell dir einfach vor, du hast ein Problem in deinem Business und das kennst du schon länger. Zum Beispiel kann es die fehlende Struktur in deinen Projekten sein. Vielleicht ist es auch das Chaos mit deinen Tools oder ein Stapel Aufgaben, der dir jeden Morgen in den Sinn kommt. Also unerledigte Aufgaben und eigentlich warten, dass du sie abarbeitest und du nicht dazu kommst und du es aufschiebst. Warum? Weil es nicht dringend ist und es ja irgendwie läuft. Aber tatsächlich dieses es läuft irgendwie ist eine der teuersten Aussagen im Unternehmertum. Es reicht jetzt nicht mehr, dass es einfach nur so läuft. Genau, und das alles ist die Cost of Inaction. Und das Problem ist, das ist eben auch nicht nur eine einmalige Investition, die du tätigst, sondern es ist genau dieses Monatliche, was sich einfach aufsummiert, wenn du es aufschiebst und es nicht tust. Lass uns jetzt aber nochmal einen Blick konkret dahinter werfen. Was ist denn eigentlich das Problem oder die Ursache, dass wir nicht ins Handeln kommen? Denn ja, wir haben verstanden und oft ist uns das durchaus bewusst, dass ja, das Nichtstun eigentlich seinen Preis hat und dennoch tun wir nichts. Aber warum nicht? Die Antwort liegt wieder einmal, wie so oft, im Zusammenhang mit unserem Gehirn. Zum einen ist unser Gehirn einfach darauf trainiert, möglichst viel Energie zu sparen, also möglichst in einem Routinemodus zu sein, indem du auf Autopilot agierst und einfach deine Gewohnheiten, deine Programme durchläufst, weil das einfach möglichst wenig Energie kostet. Und zum einen natürlich möchte unser Gehirn Risiken erkennen, also Bedrohungen, und diese möglichst vermeiden. Denn alles, was Veränderung ist in unserer Umgebung, was ein Risiko darstellen kann, könnte ja unser Leben bedrohen. Und deswegen wollen wir das partout vermeiden. Das führt auch dazu, dass wir Negatives und auch Verlust an sich stärker gewichten als positive Dinge, positive Ereignisse. Du kennst das vielleicht, dass Dinge, die negativ sind oder negative Ereignisse des Tages viel eher in deinem Gedächtnis bleiben, wie positive Dinge, Erfolge, auf das, was du stolz bist, auf das, was du geschafft hast. Am Ende des Tages erinnerst du dich eher an die Dinge, die nicht funktioniert haben, die du nicht geschafft hast und das, was einfach nicht so gelaufen ist, wie du es dir vorgestellt hast. Das Ganze hat natürlich auch einen Namen, das ist die sogenannte Prospect Theory. Das ist ein Verhalten, was nach dem Psychologen Daniel Kahneman und Amos Tversky untersucht und bestätigt wurde. Ein Beispiel dazu und antworte für dich einfach ganz spontan drauf. Stell dir vor, du könntest 100 Euro gewinnen. Okay? Also du könntest jetzt ganz einfach 100 Euro gewinnen. Du könntest sie aber auch verlieren. Was würdest du tun? Denn beides ist gleich wahrscheinlich. Würdest du spielen? Diese Frage stelle ich dir und sehr viele würden wahrscheinlich sagen, okay, nein, dieses Risiko gehe ich nicht ein. Ich würde nicht spielen. Stell dir vor, Roulette, du kannst auf schwarz oder rot setzen. Würdest du spielen um 100 Euro, die du gewinnen oder verlieren könntest? Oder würdest du einfach sagen, gut, ich lasse einfach lieber sein. Und dein Gehirn funktioniert eben genau so. Es denkt nicht, was könnte ich gewinnen, sondern es gewichtet es, was könnte ich verlieren, viel stärker. Und daher bleiben wir lieber in dem Gewohnten, in dem Status quo. Dazu gibt es auch eine sehr interessante Studie, die unter anderem von William Samuelson und Richard Zeckhauser schon 1988 festgestellt und veröffentlicht wurde, dass, und sie haben sich das in sehr unterschiedlichen Kontexten angeschaut, dass wir einfach sehr stark dazu neigen, bei dem Gewohnten zu bleiben. Egal, ob es jetzt um Finanzentscheidungen geht, wo wir eben ein gewisses Risiko haben und etwas verlieren könnten, oder auch beim Jobwechsel bis hin zu bei Produktkäufen. Das Ergebnis war immer dasselbe. Je mehr Alternativen zur Verfügung standen, desto stärker blieben die Probanden und Probandinnen bei dem Gewohnten. Das heißt, desto mehr Möglichkeiten wir haben, etwas zu tun, desto eher bleiben wir bei dem, was jetzt gerade ist. Und was bedeutet das jetzt für dich konkret? Zum einen, du solltest dir über diesen Bias, also über dieses Verhalten, bewusst sein, dass du sehr oft Dinge aufschiebst oder eben nicht angehst, nicht anpackst, weil dein Gehirn dir vorgaukelt, hey, Veränderungen mögen wir gar nicht so gern, das könnte ja auch gefährlich sein, wir könnten da was verlieren, es könnte sich nicht auszahlen. Und dadurch sehr unbewusst uns dahingehend beeinflusst, bei dem zu bleiben, was ist. Ich erlebe das tatsächlich vor allem im Business-Kontext sehr häufig. Denn jene Kundinnen und Kunden, die zu mir kommen, denen stelle ich jetzt am Anfang immer die Fragen, also wir gehen das durch in unserem Kickoff, wo es dann darum geht, hey, wie arbeitest du eigentlich? Welche Tools nutzt du? Wie nutzt du sie? Und ich versuche einen guten Überblick über den Status quo zu bekommen. Und dann bekomme ich meistens folgende Antworten. Naja, ich habe da Google Sheets für meine Planung und ich, ja, und Excel, mit dem arbeite ich eigentlich auch, weil manche Kunden und Kundinnen arbeiten damit oder schicken mir das. Ja, dann habe ich Slack, ich habe eigentlich Microsoft Teams, ich habe aber auch Zoom und habe meistens Google Mail und Outlook. Privat natürlich habe ich noch Apple Mail. Tatsächlich im Kalender ist ungefähr dasselbe. Ich habe 3 verschiedene Kalendertools und Notizen mache ich mir in einer App. Manchmal schreibe ich mir die händisch auf in irgendeinem Notizbuch und manchmal auch in Google Docs. Und ja, für meine To-Dos habe ich dann aber noch mindestens 2 bis 3 unterschiedliche Apps. Und was mir einfach bei diesen Schilderungen dann sofort immer in den Kopf schießt, ist, oh mein Gott, das ist einfach so viel Zeit, so viel Unklarheit, die man damit verschwendet oder damit beschäftigt ist, eben überhaupt mal zu überlegen, wo bin ich denn, wo stehe ich denn, was, wo habe ich denn mir das eigentlich aufgeschrieben, Dinge wiederzufinden, das ist oft gar nicht so einfach. Die Folgen sind dann, dass Termine vergessen werden, E-Mails übersehen werden. Manchmal funktioniert auch irgendwas technisch nicht, dass E-Mails gar nicht ankommen, weil es da Themen mit der Synchronisierung gibt und so weiter und so fort. Aber in der Regel passiert eins, es passiert Chaos und es passiert total viel Stress im Kopf, weil so viel Chaos. Und das ist tatsächlich mehr die Regel als die Ausnahme. Und wie viel Zeit, denkst du, braucht das in so einem Tool-Setup, Informationen zu suchen, doppelte Einträge zu warten, zu pflegen, dann irgendwie Termine im Blick zu behalten? Das kommt natürlich auf die Situation drauf an, aber ich würde sagen, dass es mindestens zwischen 1 und 2 Stunden pro Tag sind. Und ich habe das mal hochgerechnet, okay? Wenn du sagst, du gehst jetzt von 2 Stunden pro Tag aus. Und damit meine ich jetzt nicht nur so, ja, so mögliche Dinge, weil man eben mal etwas sucht, also zum Beispiel, wo man eben für die Suche aufbringt, sondern auch die Folgen, die entstehen, dass man zum Beispiel Dinge zu lange aufgeschoben hat, dass man dann reagieren muss, dass man Termine irgendwie kurzfristig koordinieren muss, um noch irgendwas hinzubiegen, also all diese Dinge, die sich dann da aufsummieren, weil man eben mit so viel Overload durch diese ganze Toolstruktur beschäftigt ist. Also, lass uns damit mal kalkulieren, 2 Stunden pro Tag, das Ganze fünfmal pro, also für die komplette Arbeitswoche, wenn du 5 Tage arbeitest, das Ganze mal 48 Arbeitswochen, weil das so im Durchschnitt, abzüglich von Urlaub, so die Jahresbalance wäre, sind 480 Stunden pro Jahr. Das macht 12 Arbeitswochen, also 40 Stunden Wochen, die du damit verbringst, mit deinem Chaos irgendwie zu überleben. Und lass dir das mal auf der Zunge zergehen. 12 Arbeitswochen. Das ist doch einfach echt krass, oder? Und jetzt kommt der Punkt, der mir extrem wichtig ist. Denn wir leben gerade in einer Zeit, in der sich alles beschleunigt. Alles. Und mir ist es selbst jetzt die letzten Wochen nochmals so bewusst geworden. Klar, ich war mit dem Thema KI, war da drinnen, habe mich damit beschäftigt, habe das selbst schon genutzt, habe mich damit auseinandergesetzt, bin ganz viel in dem Thema Automatisierung drinnen und trotzdem ist mir so klar geworden, die Technologie und auf dem Level, wie sie sich gerade entwickelt und vor allem in der Geschwindigkeit, Leute, das ist gerade wirklich heftig und es beeinflusst uns jetzt schon in unserem Tun. Es beeinflusst unsere Kunden und Kundinnen, mit denen wir arbeiten. Und es wird einfach in so kurzer Zeit und viel schneller, als auch ich gedacht habe, so viel verändern. Und deswegen Vor allem KI ist einfach ein Mega-Katalysator für alles, auch für Chaos aus meiner Sicht, weil schlussendlich geht es um die Basis, die Baseline, die du mitbringst, die du den Systemen reinfütterst. Und wenn du Chaos reingibst, das ist genauso wie in einem Prozess, den du automatisieren möchtest. Es ist Shit in, Shit out. Es ist einfach so. Und deswegen sehe ich einfach dieses Risiko enorm, dass wir, wenn wir da ganz viel Chaos an der Basis haben, das ganze Thema KI und alles, was da mitschwingt und uns auf uns zukommt, das Thema nur noch beschleunigt und verstärkt. Und aus meiner Sicht ist es daher so wichtig, klar zu bekommen, welche Prozesse hast du in deinem Unternehmen, welche Daten, wo liegen die, wie, in welchen Tools, weil dann kann man auch mit dieser Baseline gut arbeiten. Wenn die aber nicht vorhanden ist, wie schon gesagt, ist es aus meiner Sicht Shit in, Shit out. Und das wollen wir nicht. Wir brauchen eine gute Basis und vor allem, wir brauchen sie schnell, weil es ist keine Option, damit noch länger zu warten. Die Option gibt es aus meiner Sicht nicht. Wenn wir das tun, dann bekommen wir euch bald ein großes Problem. Und ich möchte dir damit jetzt keine Angst machen oder dich da in Zugzwang bringen. Das ist nicht meine Art und das möchte ich nicht und das ist nicht die Message. Und gleichzeitig ist mir selbstbewusst geworden, wie stark gerade dieser Hebel ist. Und wenn ich mir einfach anschaue, wo die Unternehmen stehen, gibt es da so große Unterschiede von Unternehmen, die einfach wirklich da schon länger dran sind, echt ihre Hausaufgaben zu machen und die Datengrundlage gut hinzubekommen. Und ich war gerade letzte Woche wieder auf dem AI-Event und fast alle Unternehmen, also auch gerade die großen Unternehmen, sagen, der größte Schmerz ist es, die ganzen Dinge, die man schon hat, irgendwie Daten klar zu kriegen, eine gute Basis zu schaffen. Das ist echt Arbeit. Und ich kann das bestätigen, auch im Kleinen, sich da irgendwie mal durchzuarbeiten. Und ich habe sehr viel Struktur, ich habe Prozesse, ich habe sehr viel strukturiert, auch schon automatisiert die letzten Jahre. Und doch gibt es da auch noch jede Menge zu tun, um eine gute, weiterhin gute Basis zu schaffen, auf der dann zum Beispiel das Thema KI sehr gut aufbauen kann. Und ich möchte dich einfach einladen, schau dir das an und lass dich nicht von diesem Bias, ich kann das später noch tun, leiten. Denn gerade sich damit auseinanderzusetzen, ist einfach essentiell. Auch nicht um jeden Preis. Also ich sage das auch immer wieder, KI nur um KI zu nutzen, it's not the way to go. Doch es nicht zu machen, ist auch keine Option. Also es gibt einfach so viele gute Hebel, die man nutzen kann, so viel Potenzial, unsere Arbeit noch viel besser zu strukturieren, auch gerade im Solo-Business, wo wir so viele Hüte tragen, so viel machen können. Wir können so viel effizienter dadurch arbeiten. Und was ich einfach damit sagen möchte, ist, wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Und ein klarer Toolstack mit das Tool verwende ich für das und nicht 500 unterschiedliche Varianten ist eine Basis davon. Du musst wissen, was du nutzt, wie du es nutzt, welche Daten wohin kommen, damit du am Ende dann darauf aufbauen kannst. So viel dazu. Lass uns die wichtigsten Punkte aus dieser Folge jetzt nochmal zusammenfassen. Erstens, nichts tun ist keine neutrale Entscheidung. Sie ist vielleicht eine unbewusste Entscheidung, weil du eben dich nicht bewusst dafür entscheidest, etwas zu tun. Aber die Entscheidung, etwas nicht zu tun, also nicht zu handeln, hat trotzdem ihren Preis. Und dieser Preis ist tatsächlich höher, als du vielleicht denkst. Also denk an mein Beispiel mit den Arbeitsstunden. 12 Arbeitswochen. Das ist wirklich viel. Und ich möchte dir deswegen dieses Bewusstsein einfach schärfen. Weil auch wenn du jetzt sagst, okay, 2 Stunden pro Tag, Lisa, das ist jetzt schon ein bisschen viel, dann rechne es mit der Hälfte. Und dennoch, lass uns bei 6 Wochen Arbeit bleiben, okay, wenn es nur 1 Stunde pro Tag ist. Das ist zu viel. damit kannst du oder in dieser Zeit kannst du ganz andere Dinge machen. Du kannst noch ein Projekt zusätzlich umsetzen. Du kannst was auch immer dich mit KI beschäftigen. Aber wir sollten nicht unsere Zeit damit verschwenden, weil wir einfach nicht in die Gänge kommen. Zweitens, dein Gehirn ist von Natur aus darauf ausgelegt, dass es gerne bei dem Gewohnten bleibt. Das ist biologisch so eingerichtet, um uns zu schützen, um Energie zu sparen, um unser Leben zu sichern, und das ist in Ordnung. Und gleichzeitig muss uns dieser Bias bewusst sein. Denn nur wenn du Bewusstsein darüber hast, kannst du eben gezielt dagegen steuern. Und drittens, gerade jetzt in dieser Zeit, die alles so beschleunigt und auch so, ja, so maximiert, wie ich finde, also auch das Chaos, ist es umso wichtiger, jetzt diesen Preis des Wartens nochmal höher einzuschätzen. Weil jede Woche, die du wartest, ist nicht nur der Preis, den du dafür zahlst, dass du noch eine Woche wartest, sondern es ist auch der Rückstand, den du daraus schaffst. Und das ist echt ein größeres Problem, als es bisher der Fall war. Und das möchte ich dir einfach in dieser Folge mitgeben. Und was ich dir auch noch sagen möchte, in der nächsten Folge werden wir uns konkret anschauen, wie du diese Cost of Inaction berechnen kannst, damit du wirklich auch für dich nochmal greifen kannst, was bedeutet denn das für mich konkret in meinem Fall. Und ich finde, gerade Zahlen helfen nochmal sehr gut, das Ganze schwarz auf weiß zu haben und können nochmal ein guter Effekt sein, um zu sagen, okay, hey, das tut echt weh. Finanziell, wenn ich mir diese Zahlen anschaue, macht es rational einfach keinen Sinn, für mich das weiter aufzuschieben. Vor allem, wenn ich mit einer Unternehmerinnen- oder Unternehmerbrille drauf schaue. Deswegen die Einladung, hör dir unbedingt die nächste Folge an. Da tauchen wir noch tiefer in das Thema Cost of Inaction. Heute ging es wirklich darum, dir mal einen Überblick und eine Sichtweise auf dieses Thema zu geben. Und in der nächsten Folge tauchen wir dann wirklich nochmal konkret ein, was das für dich bedeutet und was du vor allem dann auch mit den Erkenntnissen tun kannst. Ich hoffe, dass diese Podcast-Folge hilfreich für dich war. Ich hoffe, dass du viel mitnehmen konntest. Und wenn dich diese Folge zum Nachdenken gebracht hat, dann teile sie gerne mit jemandem, den es auch interessieren könnte. Abonniere unbedingt den Podcast, damit du keine weiteren Folgen mehr verpasst. Und auch noch ganz wichtig, falls dich noch mehr zu meinem Angebot, zu meiner Arbeit interessiert, dann trage dich unbedingt in mein Newsletter ein, tobehonest.com/Newsletter. Dort bekommst du nämlich auch nochmal andere Inhalte, wie jetzt nur eine KI-generierte Zusammenfassung von irgendwelchen Podcast-Folgen. Nein, es ist nochmal ein ganz persönlicher, wie ein persönlicher Brief eigentlich an dich, eine persönliche E-Mail, wo ich auch nochmal andere Beispiele aus meiner Praxis und aus meinem täglichen Tun mit dir teile, und du erfährst hier auch zuerst zu meinen Workshops, zu meinen Angeboten und alles, was sich rund um meine Arbeit dreht. Ich wünsche dir jetzt eine ganz gute Woche und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Alles Liebe, deine Lisa.